Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Tachchen, Hallöchen bei Streifendienst 1902. Wir schreiben Dienstag, den 7.10. bei mir in den Heiligen Hallen von Radio Duisburg sitzt der NRZ-Kollege David Müller an meiner Seite hier wieder. David, schön, dass du wieder bei uns als Co-Host dabei bist.
Ja, schönen guten Tag, Tim. Hallo an euch da draußen an diesem sehr trostlosen Dienstag, wenn man mal aus dem Fenster schaut.
Ist so
der Herbst kommt so langsam, ne?
Ist so ein bisschen konträr heute die Stimmung. Du kamst heute rein und warst heute so richtig down und ich bin derjenige, der heute tatsächlich gute Laune mal zur Abwechslung hat. Das war sonst in den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob man es so rausgehört hat, aber so ein bisschen umgekehrt. David, was stimmt dich denn so traurig aktuell?
Also am MSV liegt es nicht, dazu werden wir gleich kommen. Nein, traurig ist ein großes Wort, es ist einfach, ne, die Tage werden grauer, ekliger, nass.
Bist du so ein Wetterfühligen?
Eigentlich nicht, aber vom Gefühl her in den letzten zwei Jahren ist es vielleicht doch ein bisschen mehr in die Richtung so gekippt. Ja, und es ist halt auch, weißt du, wenn du auch auf Arbeit gehst und so und ne, so diese Lichter auch, ne, wenn es so total grell ist, auch so am Morgen so kein natürliches Licht mehr in die Wohnung hineinkommt, ist halt so ein
das
bisschen.
Kann ich sagen, ey.
Ja, genau, ne? Und ich kann immerhin im Vergleich zu dir. Schlafe ich, glaube ich, eher aus, das kann man so sagen.
Naja, sagen wir zumindest, wenn ich Frühwochen habe, dann ist das im Hochsommer immer sehr, sehr geil. Ne?
Ja.
Ich muss ja um 4 Uhr aufstehen, das ist schon relativ spät, einfach weil ich in Neudorf wohne, habe ich es jetzt nicht so weit hier in die Innenstadt. Aber wenn ich dann um 5 Uhr hier im Sender anfangen muss, ist das schon sehr geil im Hochsommer, wenn um 5 dann quasi schon hell ist. Ne? Man schon so ein bisschen die ersten Lichter ausmachen kann, jetzt ist es gefühlt so, ist es bis 8 Uhr dunkel. Schon, ne? Und es wird ja noch schlimmer. Aber ja, ich kann es so auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Aber cool ist auf jeden Fall, dass es dann auch bei einem 19-Uhr-Spiel oder einem 19:30-Spiel schon Flutlicht gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und das werden wir ja jetzt dann in den nächsten Wochen ja beim MSV häufiger haben.
Tatsächlich 18:60 ist 16:30 Uhr, ne? Wenn wir schon mal so ein bisschen vorgreifen.
Genau,
ne?
Also das Derby ist ja am Sonntag um 19:30 Uhr.
Genau, dann, das kommt ja danach nach 18:60, ne?
Ja, dann kommt Osnabrück, das ist glaube ich Samstag Nachmittag, meine ich wieder, also 14 Uhr. Aber es gab auf jeden Fall, glaube ich, im Ende November auch nochmal ein Freitagsspiel in Hoffenheim. Das ist auch abends, also auch Freitagabend halt 19.30 Uhr. Mhm, also insofern gibt es nicht sogar auch noch ein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim, das auch am Freitag ist. Also ich glaube, die Spielansetzung war da auch ein bisschen crazy unterwegs, meine ich.
Also ich bin ja ein großer Fan von Flutlicht. Das ist das Einzige, was ich im Herbst ja dann sehr, sehr cool finde, wenn es dann diese Abendstimmung hat und die Lichter des Stadions. Das gibt ja einfach was ganz Besonderes. Flutlichtspiele sind etwas ganz, ganz Besonderes. Und nicht weniger besonders war auch das Spiel am letzten Freitagabend. Wir haben gegen Hansa Rostock gespielt. Letzten Endes gab es ein Unentschieden, 2:2. Wie bist du aus dem Spiel rausgegangen, um damit mal zu starten? Mit welcher Emotion? Man muss dazu sagen, wir beide haben das Spiel ja zusammen auf der Pressetribüne verfolgt.
Ja.
Du hast getickert für die NRZ. Ich bin dir auf den Nerv gegangen. Wie war das für dich, als du da rausgegangen bist?
Ich glaube, wir hatten ähnliche Gefühle so ein bisschen. Ja. Wir haben da ja auch während des Spiels und danach ja auch darüber gequatscht. Gegen Saarbrücken war es das, wir haben hier einen Punkt geholt, gewonnen und gegen Rostock war es halt, wir haben 2 Punkte verloren, beziehungsweise der MSV mit wir muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich bin ja eher der neutralere Part, aber das hast du auch bei den Spielern im Anschluss gehört.
Ich finde, das wir darfst du da in diesem Zusammenhang schon benutzen,
ja, okay.
Wir reden ja beide hier über das gleiche Thema, ich finde, dann ist das schon okay.
Man hat es auch hinterher, Dietmar Hirsch, Max Braune, Patrick Susek war auch in der Mixzone und die haben letztendlich auch alle das Gleiche gesagt, dass sie sich wahnsinnig ärgern über dieses Unentschieden. Dietmar Hirsch sagte, glaube ich, zum zweiten Tor, das war eigentlich mehr ein Eigentor. Und ja, der erste Treffer, dieser Sonntagsschuss da von Harenbrock, also waren alles so Dinger, die auch so teilweise aus dem Gar nichts kamen und insofern ja, war die Enttäuschung da sehr, sehr groß. Aber auch da kann man sagen, eine Weiterentwicklung in diesem Verein hat stattgefunden. Denn dass man jetzt auf diesem Niveau wirklich sagt, ey, wir ärgern uns hier, dass wir gegen Hansa Rostock, die gerade nicht gut drauf sind, gut okay, aber trotzdem, dass wir hier gegen Hansa Rostock mit einem 2:2 rausgehen und sagen, das ist eigentlich zu wenig, weil wir viel besser gespielt haben.
Mhm.
Das ist eigentlich irre, ne? Das sagen wir ja auch schon von Woche zu Woche, ne? Wie die Ansprüche sich verändert haben, wie geil man auf die Siege ist. Dietmar Hirsch sagt häufig immer, wir sind weiterhin hungrig. Das sieht man auch.
Voll.
Und dass man dann nach solchen Spielen sich trotzdem über einen Punkt noch ärgert. Das ist eine Entwicklung.
Was für eine Entwicklung, ne? Wahnsinn,
ja,
ne?
Das ist eine Entwicklung, die absolut krass ist.
Also, wenn ich jetzt an das Spiel zurückdenke, geht es bei mir schon Halbzeit los. Und zwar, das war ja so, wir haben ja so ein bisschen die allerersten Minuten wie immer so ein bisschen verschlafen, aber dann war ganz, ganz schnell klar, der MSV ist die Mannschaft, die federführend ist. Das ist auch die Mannschaft, die, was wir ja gar nicht so super gern machen, auch tonangebend war, weil Rostock sich ganz klar auf uns eingestellt hat. Rostock war ganz klar darauf eher eingestellt, die pressen sonst hoch, die sind sonst ja im Gegenpressing und im gegen den Ball sehr präsent. Waren sie diesmal ein bisschen zurückhaltender? Man sah deutlich, dass es wirklich eher darum ging, nicht die eigenen Stärken auszuspielen, sondern die Stärken des MSV auszumerzen. Und das ist, wo wir gerade bei dieser Entwicklung sind, auch ein klarer Fingerzeig, ein klares Zeichen dahingehend, dass du von der Liga anders wahrgenommen wirst. Da haben wir ja auch schon mehrmals drüber gesprochen.
Ja.
Schweinfurter, Ingolstädter, die sagen, ey, wir haben hier es auch mit einer Spitzenmannschaft zu tun. Das sind Trainer dann im Zweifelsfall nach dem Spiel, die das nochmal sagen. Ne, war Sabrina Wittmann, war auch so jemand, ne, hatte ich ja schon erzählt, Johannes Geis, der das sagt. Viele, die das dem MSV jetzt in dieser Frühform schon sowas wie den Aufstieg herbeireden, so ein bisschen. Diese Entwicklung wurde schnell genommen, ist ja aber auch nicht von der Hand zu weisen. A, aufgrund der Ergebnisse und B, der Tiefe des Kaders etc. Wir hatten das in der letzten Folge ja auch so ein bisschen angeschnitten. Und deswegen finde ich, ist geil, wie der MSV wieder wahrgenommen wird. Das ist natürlich, das birgt natürlich die Gefahr, es ist schön, mal unterschätzt zu werden. Ich glaube, das ist in den ersten Partien dann teilweise auch noch passiert. Inzwischen passiert das nicht mehr. Eben, wenn es ganz klar wird, dass eine Mannschaft wie Rostock, die vor der Saison von vielen Trainern relativ weit oben sogar oder auch als Aufstiegsaspirant hergeredet wurde, dass diese Mannschaften inzwischen zu uns kommen und sich auf uns einstellen und nach dem MSV-Konzept quasi sich aufstellen und gucken, wie sie da unsere Stärken ausmerzen. Das finde ich echt krass.
Und am Ende damit auch glücklich sind, wenn sie einen Punkt mit nach Hause nehmen, ne?
Ich finde, das ist ein klares Zeichen, da müssen sie aber auch. Also, wenn wir mal so ein bisschen auf die Situation schauen, du hast es gerade angesprochen, zweimal Hahrenbrock, ein Ex-Essener. Und das war ja ein Sonntagsschuss. Und der tippst auch auf. Mich hatten so ein paar Leute gefragt, findest du nicht, dass Braune den halten muss? Ich glaube, der ist ganz, ganz eklig. Ich habe mir diese Wiederholung des Schusses noch ein paar Mal angeguckt. Der Ball tippt tatsächlich so 2-3 Mal auf und beim letzten Auftipper nimmt Hahrenbrock den, ja, so fast Volley. Und dann flattert der auch noch. Ne? Da, also im ersten Moment denkt man, oh, Braune. Aber es ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, den zu halten. Deswegen gar kein Vorwurf an Maxi Braune. Und der kam ja, wie gesagt, aus dem Nichts klar. Man muss davor sagen, die Situation, das hat er auch bitter angesprochen, das hat er auch, ich komme gleich auf die Pressekonferenz, die du angesprochen hast, ja auch zu sprechen, das hatte Hirsch angesprochen, dass da nicht schnell genug rausgerückt wird. Aber das, finde ich, ist schon Meckern auf hohem Niveau, wenn man dann davon spricht, dass da ein Sonntagsschuss bei rumkommt. Weil wie häufig geht so ein Schuss rein, wie häufig traut sich ein Spieler zu, aus dieser Situation dann was Zählbares versuchen rauszuhauen, ne, mit einem Schuss. Da, klar kann man sagen, ja, da sind wir zu passiv gewesen in der Situation, aber das ist so Meckern auf hohem Niveau, weil wie gesagt, im Normalfall schießt jemand drauf, der Ball wird geblockt oder der Torwart hält den, dass der dann so rumflattert und so tipselt, das ist dann etwas, was du gerade auch in der dritten Liga, wo alles so eng ist, in meinen Augen niemals ganz ausgeschaltet bekommst. Aber ich finde cool, dass auch Hirsch da sich oder dass die Mannschaft sich da so ein bisschen an die eigene Nase fasst und sagt, auch da, klar, Sonntagsschuss kannst du irgendwie nicht verhindern, das ist der Fußball, aber auch da hätten wir es besser machen können. Finde ich sehr, sehr geil. Einfach, das zeigt auch nicht nur von gegnerischer Seite, wie die Leute oder die Mannschaften und Spieler der Mannschaften uns wahrnehmen, sondern auch, wie die Wahrnehmung in der eigenen Mannschaft ist. Sondern wir spielen ein gutes Spiel. Wir machen ein gutes Spiel gegen eine Mannschaft, die vor der Saison sicherlich auch sich anders eingeschätzt hätte, auch anders von außen eingeschätzt wurde und ärgern uns danach, dass wir gegen Hansa Rostock 2-2 spielen, eine Mannschaft, gegen die wir auch schon lange keine positiven Ergebnisse sammeln konnten. All das zeigt mir einfach diese rapide Entwicklung des MSV und das mit diesen paar Tagen Abstand, hätten wir jetzt am Freitag oder am Samstag aufgenommen, kann ich das wieder, oder weiß ich das zu würdigen?
Ja.
Jetzt dann, am Freitag war ich so, fuck, also ich habe mich richtig geärgert, weil das waren diese Pressekonferenz von Hirsch, es waren ja für alle zwei verlorene Punkte. Dieser, ich weiß nicht, du warst bei der Pressekonferenz da, ne?
Ja.
Ich habe mir die im Internet angeguckt, das heißt, bin ich auf die Kameraführung angewiesen. Dann war es ja erst das Statement von Brinkmann und dann übergab Martin Haltermann, unser Pressesprecher, das Wort an Dietmar und die Kamera schwenkte so langsam rüber. Und dieses relativ, ich sag mal, erleichterte Gesicht von Brinkmann, der natürlich in einer schwierigen Situation ist, sich aber jetzt da dachte, sicherlich, ey, das ist ein gewonnener Punkt für uns. Dementsprechend wirkte der etwas gelöster. Kamera schwenkt so rüber an Martin Haltermann vorbei auf Dietmar Hirsch. Und Dietmar Hirsch mit seiner Fresse. So, ne? Also man hat richtig gemerkt, das war einfach nicht vorgesehen, dass Hansa Rostock hier ein Pünktchen mitnimmt. Und das ist schon ein Statement. Aber klar, wenn wir jetzt von Hansa Rostock uns hätten herspielen lassen, dann hätte jetzt keiner gesagt, oh, wir hätten das hier gewinnen müssen, weil es ist Hansa Rostock, die stehen da unten drin, sondern aufgrund einfach dieser Spielsituation. Und das 2-2, ne, das ist ja auch einfach nur aus so einem Kuddelmuddel. Im Endeffekt Krüger, der ja auch im Moment ja nicht so wirklich einen Fuß in die Tür kriegt, schafft es nicht, den Ball im letzten Endes da aus dem Strafraum zu kicken, schießt dann Luftloch und dann geht der Ball irgendwie rein. Das ist so kacke. Man muss da auch dazu sagen, es war ja auch ein falscher Einwurf, ne? Also es hätte Einwurf für Duisburg geben müssen und dementsprechend...
Ich wollte gerade sagen, den Einwurf...
Der Einwurf war richtig, war kein falscher Einwurf. Es war, eine Fehlentscheidung vor dem Einwurf.
Genau,
ne?
Genau.
Also man hätte ganz klar... Damit musst du rechnen in der dritten Liga. Das wird auch in der zweiten und ersten Liga im Zweifel ja nicht beobachtet.
Richtig.
Wobei, wenn daraus ein Tor fällt direkt, würde die falsche Einwurfentscheidung da mit reingezählt werden beim VAR?
Nee, Einwurf.
Niemals. Ne? Auch wenn es
ja
direkt zu einem Tor führt danach?
Naja, nee, da ist es ja... Also wenn jetzt beispielsweise, es gab ja mal die lustige Szene, war das mal beim VfB Stuttgart oder bei Ron-Robert Zieler, wo ein Einwurf auf ihn geworfen wurde und der Ball dann ins Tor gerollt ist. Das Tor hat aber nur gezählt, weil Zieler noch versucht hat, den Ball zu klären und dabei den Ball berührt hat.
Ach.
Hätte er den Ball einfach ins Tor rollen lassen, hätte der nicht gezählt. Das war ja damals, kann ich mich erinnern, der riesige Fail an der Sache, weil hätte er ihn nicht berührt, wäre nichts passiert. Aber in diesem Fall...
hätte auch kein VAR nochmal eingreifen können.
Ja, genau.
Okay.
Also bei Einwurf, Ecken, da greift keiner ein, weil sonst müsstest du ja alles jetzt neuerdings unter die Lupe nehmen. Und wie gesagt, in der dritten Liga haben wir ja sowieso kein VAR. Da ist das leider eine blöde Entscheidung. Aber wie gesagt, der Einwurf, so wie der da auch reingeht, den kann man
zum
halt
Thema
auch
falscher
klären.
Zum Thema falscher Einwurf übrigens, da hatten ein paar Leute auch moniert, dass abgesehen von der falschen Entscheidung der Einwurf selbst wohl auch nicht so ganz schön aussah. Baba Grafati hat sich dieser Spielszene auch angenommen und sagte dann im übertragenen Sinne, der Einwurf selbst ist korrekt ausgeführt, der Spieler steht mit dem Gesicht zum Spielfeld, wirft mit beiden Händen von hinten über den Kopf, beide Füße sind am Boden und berühren die Linie oder stehen dahinter. Es sieht etwas komisch aus, weil er seitlich anläuft und den zweiten Arm nachzieht, um mehr Schwung zu holen. Aber das ist erlaubt, wichtig ist nur der Moment, in dem er den Ball wirft. Also auch da alles korrekt, wenn der eigentliche Pfiff korrekt gewesen wäre pro Rostock bzw. pro uns. Naja, ist ja auch egal. Letzten Endes bin ich da mit sehr viel Emotion rausgegangen, genau wie Hirsch, genau wie Bitter nach dem Spiel, die Interviews gegeben haben. Ich habe das super gefühlt und liebe diesen Ehrgeiz, der dahinter steckt. Jetzt wollen wir auch mehr. Nicht so von wegen, ja, aber wir müssen als Aufsteiger hier humble sein, sondern das legt der MSV auch so ein Stück ab, gerade nach so einem Spiel. Und das kann er auch, weil es ist scheißegal, ob wir jetzt aufgestiegen sind oder nicht. Wir sind aktuell mit die schwerst zu bespielendste Mannschaft, finde ich. Und ich fand so krass, dass wir es immer wieder auch geschafft haben, über die linke Seite, über Coskun, so viel Tempo zu machen. Coskun sowieso ein Ein Faustpfand. Unglaublich.
Ein Arbeiter.
Ein Arbeiter, auch Trash-Talker, man sieht das ja immer mal wieder. Aber mir hatten auch in diesem Spiel, haben mir Bitter und Çosgu in Außen so verdammt gut gefallen. Die sind in so guter Form, unsere Viererkette generell. Top, Fleckstein, auch mit dem zweiten Treffer. Das ist einfach geil. Ne, wir haben eine wirklich, auf die man sich verlassen kann, eine massiv gute Viererkette, die nach über die Außen sehr gut nach vorne spielen kann und die sich in den allermeisten Fällen auch immer super sortiert.
Ja.
Ne, die Konterrückabsicherung über Çosgu funktioniert in den allermeisten Fällen. Also ich finde das wirklich klasse und dazu auch das Einbinden von Maxi Braune. Und da ist in meinen Augen noch die größere Qualität von Maxi Braune, als er sie schon allein auf der Linie hat, ist, dass Maxi Braune einfach ein Top-Fußballer ist.
Ja.
Der spielt wirklich geil Fußball und wird dementsprechend auch modern immer wieder eingebunden, kann so immer wieder noch eine gewisse Anspielstationen liefern, die dann wiederum bei der Spieleröffnung ja einen zusätzlichen Spieler freilässt. Und das ist auch sehr viel wert. Also das macht auch nicht jeder Drittligist und das kann auch nicht jeder Drittligist, dass man einen Spieler derartiger Qualität am Ball im Tor hat. Und das ist neben der Tiefe, das habe ich beim letzten, in der letzten Woche so ein bisschen, ist ja, also habe ich das so ein bisschen vergessen, Max Braune da auch mal zu würdigen in unserem Aufbauspiel, der da einfach eine Entlastung bietet und im Endeffekt dann auch mal einer höher aufgerückten Innenverteidigerkette die Möglichkeit gibt, auch mal zu arbeiten, auch mal ein bisschen freier sich zu entfalten. Super.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Das wächst natürlich auch von Spiel zu Spiel im Prinzip. Und wir hatten ja in diesem Jahr dann aber auch, glaube ich, schon mal zwei oder eine Szene, wo es dann gegen Ferl schon mal auch mal schief gegangen ist. Aber auch das ist ja eine Sache, daraus lernt man. Und wichtig ist, wie bei so vielen Dingen, auch jetzt beim MSV, die Weiterentwicklung. Mhm. Und ich glaube, das war am Anfang der Saison noch nicht so. Aber ansonsten ist es jetzt genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Also nicht nur stark auf der Linie, sondern er tut das, was ein moderner Torhüter, von dem das erwartet wird. Eigentlich vor allem auf einem Niveau, wo wir jetzt eigentlich so zweite und erste Bundesliga von sprechen.
Ja.
Und dass er das jetzt schon so drin hat. Und auch, da kann man auch sagen, ist er auch eine Art Führungsspieler vielleicht.
Auf jeden Fall.
In seinem schon jungen Alter, muss man ja sagen. Ne? Also da auch das Vertrauen zu haben, ihn da immer wieder mit einzubinden.
Allein schon, weil er ja Stallgeruch hat. Allein schon, weil er Teil des NRZ Ensembles ist, das ja nach und nach auch bei uns immer wieder auch in die erste Mannschaft dringt, ist er, glaube ich, auch deswegen bei den Fans natürlich gut gelitten, aber auch in der Mannschaft recht hoch angesehen. Einfach, weil er da jemand ist, der auch beim Abstieg schon dabei war, genauso wie Flecki, genauso wie Bitter. Das sind einfach Leute, die dann, glaube ich, auch noch mal in der Kabine anders Gehör finden, würde ich sagen.
Und gute Torhüter, die findest du nicht so schnell oder sie kosten sehr viel.
Mhm.
Und wenn du da eigene herausbringen kannst, ist das, glaube ich, das hilft auf jeder Position. Aber gerade auf der Torhüterposition finde ich, dass das ein richtiges Faustpfand ist, weil ich glaube auch, dass Torhüter, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich glaube schon, dass Torhüter schwieriger zu verpflichten sind und dass die vielleicht auch das ein oder andere Jahr vielleicht auch mal länger bleiben, wenn sie wirklich eine Stammkraft sind, wie jetzt ein Außenbahnspieler oder ein Stürmer, der mal nach einer guten Saison, wenn der X Tore oder Vorlagen geliefert hat, auch schnell mal weg sein kann.
Mhm. Wer war dein Man of the Match denn? War es Max Braune? Wahrscheinlich dann doch eher nicht. Ne? Also ich habe da natürlich einen ganz klar im Kopf.
Man muss natürlich dazu sagen, es ist immer schwierig nach so vielen Tagen, die jetzt auch schon ins Land gekommen sind, dass man immer wieder dran zurückdenkt und überlegt. Max Braune würde ich jetzt eher nicht sagen, weil dafür hat Hansa ihn auch zu wenig gefordert. Ne? Also wie gesagt, beim Tor würde ich ihn jetzt auch freisprechen von der Schuld. Dann hat er, glaube ich, einmal musste er überragend halten mit dem Knie oder so. Mit dem Bein.
Gegen Vogelsammer. Genau. Überragende Situation.
Genau, also ansonsten wurde er eigentlich nicht wirklich gefordert.
Patrick Sussek, Alleingang in der ersten Halbzeit.
Bietet sich eigentlich an. Ne?
Also Tor und Vorlage ist natürlich für mich wieder der Man of the Match. Bei dem müssen wir ja aufpassen, dass der uns im Winter nicht weggekauft wird.
Ja, nachvollziehbarer Gedanke.
Aber ich glaube nicht, er hat ja verlängert. Aber wie gesagt,
ich würde auch, wie gesagt, wer bin ich, dass ich Patrick Sussek hier Ratschläge erteile? Aber Winterwechsel sind immer, wenn du es nicht unbedingt machen musst, dann tu es nicht, weil du bist mitten in einer Saison und du musst dich in ein neues, komplett neues Umfeld einfinden. Und ich sag mal so, wenn er wechselt, dann wechselt er ja vielleicht in die zweite Liga möglicherweise, ne? Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Und dann da in der laufenden Saison auf einem anderen Niveau dann so da reinzukommen, also ich würde das nicht machen.
Wahnsinn, ne? Also ich finde, allein schon wie er sein Niveau von der vierten auf die dritte jetzt angehoben hat, ich wüsste jetzt nicht, ob er das nicht auch nochmal eine Liga höher hinbekäme.
Ja, aber
aktuell mit der Form auf jeden Fall.
Ja, schon, aber nicht im Winter. Also das glaube ich nicht. Das würde mich jetzt...
Du hoffst, ja.
Nö, das hat auch... Ja, ich hoffe, klar. Aber für mich macht das einfach gar keinen Sinn. Also schon allein aus dem Grund, wie gesagt, Winterwechsel sind immer super schwierig mitten in der Saison. Und zweitens, es läuft doch sportlich auch gerade gut. Also es gibt doch gar keine Gründe.
Du hast ihn auch vor der Flinte nach dem Spiel, ne? Also du hast ihn tatsächlich interviewt, oder?
Ja, genau. Also er war ja mit Max Braune in der Mixed Zone. Und jetzt muss man natürlich auch ein bisschen interpretieren. Aber der macht auch überhaupt nicht den Eindruck, dass der da irgendwas in die Richtung auch denkt. Mhm. Ja,
klar, also, nein, das ist zu früh, aber ich denke bei sowas immer gerne mal, weil der ist schon überragend gut. Allein dieser Chip über den Torwart nach diesem Alleingang über links, das ist schon krass. Und dann legt er auch noch das zweite Tor auf. Immer wenn der am Ball ist, ist es mehr oder minder gefährlich. Da kommen bei mir immer schnell so Reflexe hoch. Ich meine, wir haben im letzten Winter auch noch Leute verpflichtet, um den Aufstieg in die dritte Liga ganz einzutüten. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht, aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Ich bekomme einfach nur so langsam Angst, dass der,
ja,
dass der uns zu heiß läuft.
Ja, das verstehe ich.
Wie gesagt, also wir gehen mit dem Fazit so ein bisschen raus, wie alle wahrscheinlich mit dem Fazit rausgegangen sind, sind wir natürlich jetzt auch late to the party. Super, super ärgerlich. Ich fand das Statement von Hirsch hinten raus auch super geil. Ja, englische Woche ist jetzt ärgerlich für uns. Wir würden am liebsten morgen wieder weiterspielen.
Mhm.
Ich liebe diesen Spirit. Ich finde es super geil, wie die Mannschaft zusammenspielt, auch wenn mich immer die ersten Minuten, egal welche Halbzeit, mich so ein bisschen nerven. Der, finde ich, könnte die Mannschaft ein bisschen aktiver sein. Häufig sind wir sehr abwartend, aber ansonsten habe ich da kaum etwas zu meckern. Ich finde das super krass, wie sich Gegner auf uns einstellen, wie wir, auch wenn wir gar nicht uns darum reißen, das Spiel zu machen, trotzdem quasi erstmal ehrfurchtsvoll an den Ball gelassen werden, um zu gucken, was wir anzubieten inzwischen, finde ich einfach nur krass, und das von einer Mannschaft wie Hansa Rostock. Also ich nehme weniger Groll jetzt mit in diese Woche, aber letzte Woche war dann halt wirklich so, boah, scheiße, zwei verlorene Punkte, und ja, daran sieht man aber auch, wie schnell es bei uns, ne, niveautechnisch, beziehungsweise wie schnell es bei uns im Kopf, bei uns Duisburgern dann schon eher dass ich eher geärgert wird, als dass ich wirklich über einen Punkt gegen einen vermeintlichen Aufstiegsmitfavoriten gefreut wird.
Aber um vielleicht da ein positives Fazit zu ziehen, sie haben im Prinzip aber jetzt im Vergleich zur Konkurrenz haben sie nicht groß verloren. Mhm. Saarbrücken hat auch nur unentschieden gespielt, die ja so der ärgste Verfolger waren. Jetzt glaube ich Osnabrück auf Platz 2, wenn ich das
richtig... Nee, Cottbus, glaube ich.
Cottbus, okay, tatsächlich. Naja, aber auf jeden Fall, die Konkurrenz hat auch wieder was liegen lassen. Also insofern, das macht die dritte Liga ja auch,
ja, also der MSV
so spannend. Also insofern, ja, kann man da, ja, kann man sich zu Recht drüber ärgern. Wir haben jetzt drüber geredet, aber ja, die Mannschaften dahinter müssen auch erstmal ihren Job erledigen, und das haben sie teilweise auch nicht alle so super erfolgreich geschafft. Also ja, insofern Osnabrück haben wir das nicht exklusiv für
Osnabrück uns. Osnabrück in Mannheim 1-4 gewonnen, dementsprechend Osnabrück jetzt auf der 3. Cottbus hat 3-2 gegen Aachen zu Hause gewonnen, dementsprechend auf der 2. Und auf der 4 dann die Saarbrücker. Und auf Platz 5 die Viktoria aus Köln, die tatsächlich auch wieder gewonnen hat. Und das gegen Havelse 4-1. Auch eine Mannschaft, die sicherlich nicht zu unterschätzen ist. Der liebe Kollege Michael Höfgen, der hatte ja den SC Verl ganz weit oben. Der ist auf Platz 8. Ich sehe inzwischen bei diesen grauen Mäuschen sogar die Viktoria als noch gefährlicher an. Aber wir werden sehen. Dann haben wir aber als nächstes jetzt Uerdingen vor der Brust. Das ist nächsten Mittwoch. Da werden Erinnerungen wach. Vor, ja, ich würde sagen, fast 2 Jahren oder ziemlich genau 2 Jahren gab es dieses Spiel im Niederrhein-Pokal schon mal. Und das war das erste Spiel von Boris Schommers. Das hat man damals an Boris Schommers so ein bisschen als kleines Geschenk hingelegt. So nach dem Motto, ne, erstes Spiel, erstmal Niederrhein-Pokal gegen den niederklassigeren Gegner. Ja, ging direkt erstmal verloren. Das war quasi der Anfang vom Ende. Der erste Sargnagel in diese Abstiegssaison. Das war schon eine echte Zäsur, daran erinnere ich mich. Und jetzt geht's also wieder gegen Uerdingen, die ja auch gebeutelt sind. Letztes Jahr haben wir noch gegen sie gespielt. Jetzt sind sie wieder noch eine Liga tiefer, jetzt sind sie Oberligist. Ich bin mal gespannt, ob der MSV da ja die Würde so ein bisschen zurückholt oder sich da so ein bisschen rehabilitiert. Ich will es hoffen, ich gehe auch fest davon aus. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Natürlich.
Zwischen diesen beiden, die Situationen, aber auch die Teams. Ne, muss man einfach mal sagen. Und deswegen, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Reden wir aber auch noch ausführlich nächste Woche drüber. David, ich würde dich aber gerne nochmal mitnehmen auf so ein kleines Rechenspiel. Wann ist man als Mannschaft ein Aufstiegsaspirant und wie viele Punkte braucht man da im Durchschnitt, um aufzusteigen? Und der MSV hat aktuell 2,4. Wir haben das relativ einfach auszurechnen, wir haben 10 Spiele, wir haben 24 Punkte, dementsprechend ist der Punkteschnitt 2,4 aktuell bei uns. Und um jetzt mal so die Punkteschnitte der letzten Jahre sich anzugucken, was für den direkten Aufstieg gereicht hat, da war es in der letzten Saison ein Punkteschnitt für den direkten Aufstieg von 1,84 und für die Relegation 1,71. Das heißt, der MSV könnte jetzt aktuell noch richtig federn lassen, was er ja wahrscheinlich auch noch wird, und würde trotzdem noch aufsteigen. Und in der Saison davor, in der wo wir abgestiegen sind, da hätten sogar 1,76 Punkte für den direkten Aufstieg im Durchschnitt und 1,66 für die Relegation gereicht. Das ist schon ganz cool. Aber wenn man jetzt sogar noch weiter zurückgeht, in der Saison 11-12 haben sogar mal 1,61 Punkte im Schnitt gereicht. Da ist dann der SV Sandhausen und VfR Aalen sind da aufgestiegen und das trotz 10 Niederlagen. Also ne, die dritte Liga schwankt so zwischen völlig krass und Überflieger und keiner will irgendwie aufsteigen. Und den besten Schnitt als Aufsteiger hat bis jetzt der erste FC Magdeburg erreicht in der Saison 17-18. Da hat man 2,18 Punkte geholt. Da wäre der MSV jetzt gerade immer noch drüber. Aber nur um es mal so ein bisschen einzuordnen tatsächlich, also der geringste Schnitt von 1,61, da könnte der MSV sich jetzt noch ein paar Niederlagen erlauben. Und im Durchschnitt ist es so 1,8 Punkte, die man so braucht. Also träumen, was sagst du, darf weiter erlaubt sein, oder?
Ja, also ich bin ja grundsätzlich Journalist geworden, weil ich mit Zahlen nicht so viel anfangen kann. Aber, nein, Quatsch, jetzt im Ernst. Die Zahlen sprechen ja irgendwo auch ein Stück weit für sich. Ich glaube jetzt nicht, dass man das jetzt nicht in die nächsten Wochen, was das Sportliche ist, so weitertragen kann oder dass das jetzt was ist, woran man sich orientiert. Ich glaube, solche Zahlenspiele interessieren, glaube ich, auch die MSV-Verantwortlichen relativ wenig. Wird zumindest immer gesagt und ich glaube es ehrlicherweise auch in dem Fall.
Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also okay. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich nicht solche Zahlenspiele,
das ja,
so
genau,
der
genau,
Zahlen, aber inzwischen rein die Reaktion nach dem Rostock-Spiel zeigt mir halt ganz klar auch, wo man inzwischen hinguckt. Ich bin mir sicher, dass man intern über den Aufstieg spricht. Inzwischen. Zumindest.
Ja, da, sorry für das gerade Schweigen gefühlt, 2-3 Sekunden.
Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass man inzwischen zumindest darüber spricht, wenn wir jetzt so gestartet sind und so wie die Mannschaft auftritt, da redet man auch intern, zumindest lässt man das teilweise zu, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass man da intern nicht drüber nachdenkt. Also natürlich ist es
nach außen. Ist natürlich die Frage, in welchem Maße das stattfindet.
Es ist dieses nach außen, die 45 Punkte, und das finde ich auch richtig. Mehr anders möchte ich das auch nicht hören. Ich würde jetzt nicht hören wollen, dass sie sagen, man redet von Aufstieg oder irgendwas, das würde ich nicht hören wollen, aber ich würde sagen, intern oder zumindest mindestens im Denken vieler Spieler ist da schon ein Schalter umgelegt worden, der natürlich erstmal sagt, yo, 45 Punkte, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass diese Mannschaft jetzt darüber redet, boah, Jungs, bald haben wir den Abstieg hinter uns gelassen. Niemals. Sorry, glaube ich einfach nicht. Glaube eher, dass da inzwischen ganz andere Ziele gesteckt werden. Und im Sport ist es ja sowieso, think big or go home. Ne? Go big, go home.
Naja, das Ziel ist ja grundsätzlich immer, man möchte jedes Spiel gewinnen.
Okay, Komm her, Phrasenschwein, zack.
Ja, ist doch wahr. So, aber das ist erstmal das übergeordnete Ziel. Und wenn man das irgendwie, man wird nicht jedes Spiel gewinnen, aber wenn man das so im Grundsätzlichen immer so am Leben erhält und zumindest nicht verliert, wie bisher, dann ja, kann das ja zwangsläufig nur in eine Richtung gehen. Ihr merkt, ich denke heute sehr langsam und wähle meine Worte mit Bedacht.
Ja, ja. Ich finde das nach außen hin darzustellen und zu sagen, wir machen 45 Punkte etc., ich nehme denn das vollkommen ab. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt intern schon der Aufstieg ausgerufen wurde. Nochmal. Aber ich glaube, dass nach dem Start, nach den Reaktionen der Spieler, was die Spieler so sagen, wie ich die Spieler einschätze, glaube ich eher, dass nach oben mindestens geschielt wird und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man darüber spricht. Das glaube ich einfach, bin ich von überzeugt, sage ich dir, wie es ist. Und ich glaube auch, dass eine Mannschaft wie unsere durchaus das Zeug dazu hätte, wenn sie weiterhin diese Form einigermaßen hält. Wir haben es jetzt gerade mal so ein bisschen gehört, ein paar Federn könnten rein zahlentechnisch auch gelassen werden und wir würden trotzdem noch weiterhin bis zum Schluss oben mitspielen. Ich bin mir sicher, dass das in den Köpfen ist. Und wenn ich so Leute wie Rasim Bulic sehe mit ihrer Körpersprache und Christian Fied, Sosek, die ganzen Leute, die dazugekommen sind, die bringen so viel mehr Qualität einfach mit und bringen auch diese Aufbruchsstimmung mit und sind unverbraucht und haben Bock darauf, mehr zu erreichen. Das siehst du auch gerade in dem Bulic ganz deutlich an. Ich bin einfach davon überzeugt, dass, ich meine, Christian Fiete hat das auch damals gesagt, als er hier hingekommen ist. In 2 Jahren will man über den Aufstieg reden. Das sind Jungs, die nach höheren streben.
Na klar.
Alle natürlich, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du gerade aus der Regionalliga aufgestiegen bist, dann bist du, glaube ich, anders ehrfürchtiger, als wenn du von einer Mannschaft kommst, die auch mal zweite Liga gespielt hat und dann auch eher dich da einordnest. Ich finde das Leben Bulic und Feed ganz deutlich vor, auch dieses Mindset. Und deswegen, ich bin ein Riesenfan von Bulic, wie alle, würde ich sagen. Und fand es auch wieder gut, dass ihm mit dieser Aufstellung im Rostock-Spiel mit Tuk Benyo da der Rücken freigehalten wurde, da konnte Bulic immer wieder so lange Meter machen auch mal. Der läuft ja dann teilweise den ballführenden Spieler in der gegnerischen Innenverteidigung an. Kennt ja gar nichts, ne? Aber das kannst du halt auch nur machen, wenn du dann weißt, okay, so ein Jesse Tuk Benyo hält mir auch im Zweifel mal den Rücken frei. Fand ich auch wieder ein taktischer Kniff.
Hat wieder gut funktioniert.
Dementsprechend, all das zeigt mir einfach hin oder her. Viele werden mich jetzt hassen, dass ich solche Zahlenspielchen raushole, aber in Schnitt von 1,8 Punkten ungefähr würde bedeuten, dass der MSV sich durchaus auch mal die ein oder andere Niederlage leistet. Aktuell sehe ich aber nicht wirklich gegen wen. Ich sag's dir, wie es ist. Na klar, kannst gegen jeden Gegner, aber wir haben gegen Saarbrücken unentschieden gespielt. Im Moment sehe ich jetzt nicht die Mannschaft, die uns auf jeden Fall herspielt. Und deswegen finde ich solche Zahlenspielchen auch ganz nett. Ich klopfe jetzt trotzdem einmal auf Holz und sag, natürlich bin ich auch mit 45 Punkten und einem Nichtabstieg nach wie vor zufrieden. Aber ich wäre auch nur noch zufrieden. Ich wäre nicht happy darüber. Weil jetzt hat der MSV mich natürlich am Zucker lecken lassen. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass auch intern sich das Bild geändert hat. Nach außen wird gesagt 45 Punkte plus. Aber so, ich glaube, das sind auch nur Menschen. Und die sind genauso darauf fokussiert zu sagen, dann jetzt auch mehr.
Den Gedanken kann man ja zweifelsohne haben. Es wäre halt sehr spannend zu wissen, wie groß das Thema schon ist, aber das werden uns die Verantwortlichen wahrscheinlich nicht verraten. Oder zumindest jetzt noch nicht. Kann sich ja vielleicht auch ändern. Erst recht, wenn man es vielleicht schaffen sollte, dieses 45-Punkte-Ziel vielleicht schon bis Weihnachten zu den Akten zu legen. Wer weiß, was dann die neue Ausrichtung vielleicht noch sein könnte.
Ja, wahrscheinlich einfach bis zum Schluss oben gefährlich und eklig sein etc. Ich glaube, unabhängig dessen, dass ich glaube, dass das intern inzwischen schon eine andere Sicht der Dinge gibt, glaube ich nicht, dass man so vermessen sein wird oder so doof und dann offensiv mit dem Thema Aufstieg umgeht. Also, da gibt es aber auch unterschiedliche psychologische Herangehensweisen. Manche sagen, nein, wir müssen jetzt ja ganz klar über den Aufstieg reden, einfach, ne, es ist doch Quatsch, da jetzt tief zu stapeln. Manche sagen, nee, ich nehme komplett den Druck raus. Keine Ahnung, werden Hirsch und Höhner in dem Moment dann sicher besser wissen, wie sie damit umgehen. Also, dass diese 45 Punkte eingetütet werden, Da bin ich inzwischen von überzeugt. Und alles andere, wie gesagt, auch ich glaube noch nicht daran, dass der MSV hier durchmarschiert, aber ich glaube, inzwischen können zumindest die Ziele mal nachjustiert werden. Auch wenn ich das komplett gesund finde, zu sagen, nicht Abstieg, alles andere kommt dann. Naja.
Wir freuen uns alle, vielleicht auch mal nach den jetzt sehr anstrengenden Wochen mal durchatmen zu können, bevor die nächsten Hammerspiele ja auch kommen. Ja, auch gut. Wenn Dietmar Hirsch sagt, sie hätten am liebsten... Ja, natürlich. Aber ich glaube auch, und wie gesagt, das waren jetzt absolute Hammerduelle. Und da jetzt auch mal durchatmen zu können, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Weil, wie gesagt, die nächsten Hammerspiele kommen ja direkt auch wieder. Ne? Mhm. Also von daher hast jetzt auch wieder... Druck im Pokal, ne, das ist was anderes wie dritte Liga.
Absolut.
Haben wir in diesem Jahr auch schon gesehen. Insofern, dass man der Favorit und da muss man auch anders, noch anders auftreten. Mhm. Insofern wird auch diese Aufgabe nicht so ganz einfach werden. Aber da werden wir nächste Woche noch drüber sprechen.
5 Punkte aus der englischen Woche. Wir haben einen Sieg gegen Ingolstadt, wir haben ein Unentschieden gegen Saarbrücken und ein Unentschieden gegen Hansa Rostock. Ja, ich würde sagen, das hätten wir vor der Saison auf jeden Fall so gekauft. Man muss jetzt sagen, die letzten 5 Spiele waren 3 Unentschieden dabei. Das, der ein oder andere mag sagen, das ist jetzt schon eine Tendenz, die vielleicht auch dahin läuft, dass der MSV vielleicht ein bisschen besser ausgeguckt wird. Aber ich halte es eher dabei, dass der MSV einfach deutlich ernst genommener wird. Also, dass da inzwischen mehr Trainer drauf gucken, uns auszumerzen. Und das hat bringt man in, als Trainer von Hansa Rostock letzte Woche eindrucksvoll bewiesen. Gut, David, dann danke ich dir für dein Kommen hier in unsere heiligen Hallen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wahrscheinlich vor dem Uerdingen-Spiel wieder.
Ja, natürlich. Oh, jetzt hast du auch was im Hals.
So, und dann reden wir nochmal ein bisschen, schauen wir mal ein bisschen genauer noch auf die Uerdingen-Situation und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich sage ciao, ciao, bis nächste Woche.
Ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.